Dieser Sport hat mir alles in meinem Leben gegeben, was ich heute habe. Ohne den Sport wäre ich nicht zur Physiotherapie gekommen. Ohne den Sport wäre ich nicht zu den Freunden gekommen, die ich jetzt habe. Ohne den Freund wäre ich nicht zu dem Laden gekommen, den ich hier habe. Das ist schon wirklich was, eine besondere Love Story zwischen mir und Jiu-Jitsu.
Rund ums Eck. Der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mir gegenüber sitzt heute Linus Thielka. Hallo Linus.
Hallo Alexandra, ich bin froh hier zu sein.
Und ich bin eigentlich bei dir.
Genau.
Kannst du kurz sagen, wo wir sind?
Ja, du bist heute in Koblenz-Lützel gelandet, in dem Sportstudio Helio, in meinem Sportstudio quasi. Und ja, dahin hat es dich heute verschlagen.
Ja, und die Frage ist, wie und warum? Und das Erstaunliche ist, liebe Hörerschaft, Sie wissen vielleicht oder ihr wisst vielleicht, dass ihr uns auch mal eure Wünsche mitteilen könnt, wer unbedingt in unseren Podcast kommen sollte. Und von euch haben sich diverse Personen gewünscht, dass Linus mal unser Gast wird.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenehre für mich. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Menschen in meinem Umfeld mich mal zu einem Podcast vorschlagen, was mich sehr errascht und auch überrascht und auch super stolz macht.
Wie erklärst du dir das? Also die haben mich wirklich zum Teil auf Veranstaltungen zur Seite genommen. Auf einer warst du ja dabei, ne? Mm,
ja.
Dafür dich quasi zu dir geführt.
Ja.
Den Linus musst du unbedingt mal im Podcast zu Gast haben. Was denkst du, warum?
Also wie ich mir das bei der Karin, um mal auf sie zu sprechen zu kommen, erkläre, ist es einfach, dass wir in dem Moment sehr viel miteinander zu tun hatten, weil sie bei mir trainiert hat und ich ihr Personal Trainer zu dieser Zeit war. Und wir super Fortschritte gemeinsam gemacht haben und sie dann auf dieser Wolke der Euphorie wahrscheinlich gedacht hat, hey, das ist so cool, was ich da mache, von dem müssen noch mehr Leute erfahren.
Das wäre die Erklärung für Karin. Hallo Karin, ja. An dieser Stelle.
Ja, Shoutout an dich.
Genau. Aber auch an die anderen. Ich habe mich dann umgehört, was andere eigentlich sagen. Und tatsächlich waren sich alle einig, ja, das stimmt. Linus hat viel zu erzählen.
Ja, ich glaube auch.
Linus, dann legen wir los.
Ja, gerne.
Wir sind hier in deinem Studio.
Richtig, genau. Personal Training Studio.
Wie kommt der Name zustande, Helio?
Genau, der Name vom Studio ist Helio und das ist tatsächlich ein brasilianischer Vorname und wurde nach dem Brasilianer Helio Gracie benannt, der wiederum der Erfinder von dem Sport brasilianisches Jiu-Jitsu ist, was wiederum meine Sportart des Lebens ist. Also da bin ich schon seit vielen, vielen Jahren, jetzt schon seit 12, 13 Jahren, aktiver Leistungssportler, als damaliger Wettkämpfer und als Trainer und als Mentor. Und habe diesem Menschen viel zu verdanken durch diesen Sport. Und deswegen haben wir als Hommage an Helio Gracie Helio gegründet.
Wolltest du schon immer in diesen Bereich?
Nein, also ich wollte nicht schon immer in den Bereich Personal Training und auch nicht schon immer in den Bereich Selbstständigkeit. Ich komme ursprünglich aus der Mediengestaltung, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe aber ganz schnell dann erkannt, aufgrund meiner damaligen startenden Karriere als Kampfsportler, das ganze Rumsitzen ist nichts für mich. Ich habe viel zu viel Hummeln im Arsch, ich brauche Bewegung, ich brauche Interaktion mit echten Menschen und habe dann nach meiner Ausbildung als Mediengestalter die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und abgeschlossen und habe da dann quasi meine berufliche Heimat gefunden. Habe dann noch ein bisschen studiert, und zwar Medizinpädagogik. Das ist quasi Lehramt für heilmittelerbringende Berufe. Bin dann, nachdem ich als Physiotherapeut gearbeitet habe, in eine Physioschule gewechselt und habe dort dann angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten ausgebildet. Aber ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also sowohl mein Vater als auch meine Mama sind oder waren selbstständig und somit hat mich das schon immer gekitzelt, schon immer so ein bisschen den Drive in die Richtung Unternehmertum gehabt und habe dann meine medizinische Kompetenz und meine sportliche Erfahrung zusammengewürfelt und daraus eine Philosophie und ein Konzept entwickelt und das ist dann Helio geworden.
Was ist das Besondere daran?
Ja, das Besondere bei Helio hier ist, würde ich sagen, die Inhalte sind die gleichen wie woanders. Ne? Das heißt, du bewegst dich viel, du achtest dann auf deine Ernährung, du findest einfach zu Gewohnheiten, die dich deinem gesundheitlichen Ziel näher bringen. Aber das, was hier ganz besonders ist, ist der Spirit und das Miteinander. Die Menschen, die hierher kommen, weil ich durch die vielen Jahre im Kampfsport gemerkt habe, wie schön es ist, einfach, ja, ich will nicht sagen, Leidensgenossen zu haben beim Sport, aber ja, dass ich einfach beim Sport, wenn man ihn gemeinsam betätigt, sehr, sehr starke Freundschaften entwickeln können und somit durch das Miteinander die sportliche Leistungsfähigkeit und die Aufopferungsbereitschaft sehr viel größer wird und somit ja einfach auch mehr zu mehr Erfolg geführt werden kann. Ne? Und somit ist hier wirklich ein sehr humorvolles Miteinander, aber trotzdem können wir uns alle auf sportliche Art und Weise ja, über unsere Grenzen pushen. Und somit würde ich sagen, dass das das Besondere hier ist. Ja.
Wenn man hier reinkommt, sieht man nicht die typischen Geräte, die man aus Fitnessstudios kennt, sondern eben Langhanteln pur sozusagen.
Ja, genau.
Und ein ganz anderes Equipment. Also gar nicht mal so viel, aber entscheidend ist, sage ich jetzt mal, wer sich damit auskennt. Es ist aber trotzdem ganz anders. Und das kann so ein bisschen wirken, als ob man schon mit einem gewissen Stand an Sportlichkeit hier hinkommen müsste. Sind auch Anfänger hier gut aufgehoben?
Ja, also das ist tatsächlich auch was, was hier anders ist als in anderen Studios. Die meisten Menschen, die hierher kommen, haben noch den größten Weg ihrer sportlichen Laufbahn vor sich. Das heißt, sie suchen Hilfe beim Einstieg in die Sportlichkeit und nicht einen Fortschritt in der bestehenden Sportlichkeit. Und anders als in normalen Fitnessstudios, so wie du eben schon gesagt hast, gibt es hier eben nicht viele Geräte, die eines können, sondern wenige Geräte, die vieles können. Was man dafür braucht, ist ein bisschen Expertise. Das heißt, du musst wissen, was so mit diesen Geräten, die hier ja eben sind, ja zu tun ist. Dafür hast du immer Trainerinnen und Trainer an deiner Seite. Das heißt, hier trainiert niemand für sich selber, sondern du bist immer unter Anleitung, entweder in Kursen, wo du noch gemeinsam mit anderen Trainierenden eben auf der Matte bist oder in einer 1-zu-1-Situation mit mir an deiner Seite, wodurch du eben den technischen Umgang mit den Geräten, die wir haben, lernst. Aber du hast schon recht, das sieht auf jeden Fall erstmal aus wie eine sehr große Spielwiese mit großen Eisenstangen.
Ja, genau. Und das ist gut, wenn jemand dabei steht, denn man kann ja eine Menge falsch machen, oder? Weil so viel Gewicht und falsche Bewegung und so, dann, ich glaube, es ist besser, wenn man einiges gut gezeigt bekommt.
Ja, 100%. Also gerade mit sowas wie einer Langhantel, ne? Das ist ein 20 Kilo schwerer Eisenstab, um es mal so zu nennen. Die meisten Menschen haben mehr Ehrfurcht vor diesem Gerät, als dass sie glauben, boah, diese Langhantel kann mir zu mehr Stärke verhelfen. Gerade deswegen ist es sicher, oder es ist wichtig, am Anfang jemanden an der Seite zu haben, der einem das Vertrauen auch in die Langhantel eben bringt. Und wenn man einmal einen sicheren Umgang mit diesen Geräten hat, dann ist es, hat man viel, viel mehr Bewegungsoptionen als an einem Gerät. Das heißt, man kann viel, viel komplexere und vielseitigere Übungen machen als an einer ja, stumpf geführten Maschine, die dich einfach nur von oben nach unten begleitet.
Es gibt ja auch diesen Trend, der aus den Staaten kommt, ne, und wo man eben auch nicht an den typischen Geräten trainiert, sondern zum Beispiel ganz große...
Ich glaube, du meinst CrossFit, oder?
Ja.
Ja, genau, okay. CrossFit. Das ist schon seit vielen Jahren ein großer Trend. Ist ja, auch, okay. ist eine Sportart. Also ich differenziere immer zwischen Training und Sport. Ne, Sportarten ist sowas wie Fußball, Handball oder eben auch CrossFit. Das bedeutet, in dieser Sportart muss ein gewisses Ziel erfüllt werden. Das Runde muss ins Eckige, das ist beim Fußball. Und beim Training ist es aber so, dass du ein systematisches Ausgleichen von Defiziten, von körperlichen Defiziten ja, vornimmst. Und ein Training kann deinen Sport unterstützen, andersrum nicht. Ja, und so versuche ich immer zu differenzieren und auch das Ganze zu kommunizieren, wo ich eben Training sehe und wo ich Sport sehe. Und CrossFit ist dann eben eine schöne Sportart.
Ja, cool, ne?
Ja, also ich persönlich, mir ist das ein bisschen zu wild. Dadurch, dass ich ja aus dem Kampfsport komme, mag ich es lieber, wenn ich auch beim Ausüben der Sportart ja mit Menschen direkt im Kontakt bin und nicht nur eben gemeinsam auf der Fläche. Aber ich kenne viele, auch Freunde und Bekannte von mir, die dann mega Spaß dran haben. Da gibt es auch hier in Koblenz richtig gute Studios, die einen da sehr, sehr gut abholen können, wenn man da Bock drauf hat.
Und bei dir kommt doch viel aus der Physiotherapie, richtig?
Ja, also dadurch, dass ich eben so lange als Physio gearbeitet habe und ja eben in der orthopädischen Reha gearbeitet habe, die sich darauf fokussiert hat, Menschen wieder berufsfähig zu machen, also wieder einzugliedern, war ich schon immer sehr aktiv auch in meinem Therapiestil. Das bedeutet, wenn man mal so das klassische Bild einer Physiotherapiebehandlung hat, ist es früher so gewesen, dass die Menschen meistens auf dem Bauch auf der Bank lagen, massiert worden sind oder manuelle Techniken an ihnen ja praktiziert worden sind. Ich war schon immer der Aktive. Ich war schon immer mit meinen Patienten im Treppenhaus, habe sie die Treppe hoch und runter gejagt, war irgendwie an Hanteln mit denen, habe mit denen eben Bewegungen trainiert. Und ich habe gemerkt, als ich ja ausübender Physiotherapeut war, dass ich im normalen Kassensystem mit den Ideen, mit den Visionen, die ich habe, nicht so ganz parat komme. Und somit habe ich dann eben gesagt, okay, ich gehe weg von dem Kassensystem, gehe raus aus der klassischen Physiotherapie, wende natürlich mein medizinisches Wissen an, das ist klar, ne, das ist jeden Tag. Ja, also somit, auch wenn ich nicht mehr aktiv praktizierender Physiotherapeut bin, arbeite ich trotzdem jeden Tag mit dem medizinischen Wissen, was ich von dieser Zeit und dieser Ausbildung eben habe, aber vor allem auch aus der Erfahrung, die ich aus dieser Zeit habe. Ne? Also das Arbeiten mit Patientinnen und Patienten ist doch was anderes als mit Sportlern. Das bedeutet, man muss viel mehr Fingerspitzengefühl haben, um die perfekte Dosierung der Trainingseinheiten zu wählen, dass man überfordert, aber eben nur so viel überfordert, wie der Körper das auch verträgt. Ne? Und sowas lernt man als Physiotherapeut sehr, sehr gut. Und als klassischer Fitnesstrainer ist man da eher so nach der Methode, hau drauf.
Okay, aber wie bist du damals auf die Idee gekommen, deine Patienten die Treppe hoch und runter zu jagen und eben andere Methoden anzuwenden?
Also das liegt daran, dass ich mir schon immer gedacht habe, dass ich ein Ursachenbekämpfer und kein Symptombekämpfer sein möchte und dass ich mit meinen Therapiemaßnahmen den Menschen einen möglichst großen Übertrag auch in den Alltag geben möchte. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst und sagst mir, dass deine Knie wehtun, immer wenn du lange gelaufen bist, dann kann ich dich natürlich auf die Bank legen, dir die Oberschenkel massieren und die Knie massieren, dass du für den Moment ein angenehmes Gefühl hast. Aber das wird dich beim nächsten Mal, wenn du vor dieser Herausforderung stehst, diese gewisse Zeit wieder zu laufen oder zu gehen, wird dir das nicht keine Verbesserung eben bringen. Wenn ich aber mit dir Treppen hoch und runter gehe, 5-mal in den 5. Stock und hoch und runter und das an 3 Tagen die Woche, wirst du durch diese gestiegene Belastung eine gesteigerte Belastbarkeit entwickeln. Und dadurch beim nächsten Mal, wenn du eben dann wieder diese Strecke gehen oder laufen musst, wird deine Muskulatur und all die Strukturen, die daran beteiligt sind, einfach ja, diese Schmerzen nicht mehr ausstrahlen und somit wirst du das langfristig machen können. Und deswegen war ich schon immer der Meinung, ich möchte einfach ja einen Übertrag in den Alltag auch schaffen mit dem, was ich tue mit meinen Patienten. Es ist schön, wenn sie sich ein bisschen mehr bewegen können, aber es ist super schön, wenn sie das eben im Alltag auch spürbar gemacht bekommen.
Jetzt hast du hier aber nicht so viele Treppen, oder?
Nee, hier habe ich nicht so viele Treppen, aber ich kann trotzdem Bewegungsmuster nachahmen. Das bedeutet, wir Menschen, die wir so jeden Tag unterwegs sind, haben alle die gleichen grundsätzlichen Bewegungsmuster. Das heißt, wir bewegen uns nach oben und unten gegen die Schwerkraft. Wir bewegen Dinge und Körper nach oben und unten gegen die Schwerkraft. Und wir drücken Dinge von uns weg und ziehen Dinge an. Sportlich heißt das heben, beugen, drücken und ziehen. Ja, und diese Bewegungsmuster kann man sehr gut mit der Langhantel nachahmen und mit Gewicht versehen. Umso mehr Gewicht auf der Langhantel ist, desto mehr Last hat das Bewegungsmuster. Umso mehr Last das Bewegungsmuster hat, desto leichter fällt es dir im Alltag ohne diese Last. Und das ist auch eines meiner Grundprinzipien, dass es natürlich schön ist, wenn du siehst, dass auf deiner Stange eine Scheibe mehr ist. Aber wenn auf einmal meine 70-jährige, ich nenne es einfach mal Patientin, zu mir sagt, hey, seit 2 Wochen trage ich die Bierkästen hoch in den 2. Stock und nicht mehr mein Mann, weil ich das jetzt kann durch das Training, was wir hier machen, durch das Kreuzheben und durch das Rudern und was wir alles machen, dann ist das für mich das perfekte Beispiel für den Übertrag von Krafttraining in den Alltag.
Aber das war jetzt einfach nur ein fiktives Beispiel, oder?
Ja.
Weil so dem Alter gewagt. Trainieren hier, glaube ich, nicht so viele, oder?
Doch, also ich habe tatsächlich viele Menschen im gehobenen Alter, ne? Jenseits der 60 und auch manche jenseits der 70. Weil am Ende sind es die Bewegungsmuster, die wir haben, bleiben immer die gleichen. Und das Erschweren dieser bleibt auch immer das Gleiche. Und ob du jetzt 70 oder 30 bist, dein Körper passt sich an. Dein Körper passt sich immer an gewissen Stimulus an und an das an, was du ihm gibst. Nur ein bisschen langsamer irgendwann. Das bedeutet, du brauchst, um gewisse Trainingsfortschritte, um gewisse Trainingserfolge zu haben, brauchst du länger im Alter. Aber dein Körper kann sich immer noch an Belastung und Belastbarkeit gewöhnen.
Ja, spannend. Also diejenigen stehen dann auch an der Langhantel?
Auf jeden Fall. Bei mir ist jeder mit an der Langhantel. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, die müssen da erstmal herangeführt werden. Dann ist der Einstieg ein bisschen softer. Dann geben wir erstmal eine kleine Hantel. Auf der Hantel ist noch kein Gewicht. Ne? Wir nehmen vielleicht auch erstmal nur einen Holzstab, um diese Langhantel eben nachzuahmen. Aber das Ziel ist es von mir wirklich, mit jedem Menschen irgendwann gewisse Grundübungen zu machen an der Langhantel. Natürlich, wenn jetzt Menschen sagen, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, hau mir ab damit, dann zwinge ich niemandem dazu. Aber meistens hören die hier trainierenden Menschen schon einfach auch auf meine Empfehlung, auf meine Beratung. Ne? Und deswegen hat hier jedes Mitglied irgendwann irgendwie eine Langhantel in der Hand.
Und du hast vorhin gesagt, das war alles eigentlich nicht ursprünglich dein Plan. Obwohl du ja dann doch zielorientiert dran gegangen bist, oder? Wenn man die weitere Ausbildung betrachtet, das, was du alles genannt hast, um hier zu landen, dann hattest du doch irgendwann schon diese Idee.
Ja, also ursprünglich war mein Plan in der Selbstständigkeit anders. Ich hatte mal geplant, das ist schon viele Jahre her, mich in dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung eben selbstständig zu machen und mit Trainingsangeboten in Unternehmen reinzugehen und dort eben Kurse anzubieten. Das gibt es ja mittlerweile von ganz, ganz vielen Anbietern. Kam aber dann auf die Idee, nach Gesprächen mit eben verschiedenen Unternehmern, dass diese Kurse, dass diese innerbetrieblichen Bewegungsangebote meistens gemacht werden, weil der Chef das will und nicht, weil die Mitarbeitenden das wollen. Das bedeutet, ich bin wieder wie in der Physiotherapie mit Menschen unterwegs, die zu mir können, weil sie müssen und nicht, weil sie wollen. Hm. Und somit habe ich dann mir überlegt, okay, mit was für Menschen kann ich denn zusammenarbeiten, die schon eine gewisse Grundmotivation haben, einen gewissen Drive schon haben und sagen, hey, ich bin jetzt bereit dazu, mehr zu tun. Ich bin bereit dazu, eben das bisschen mehr zu machen einfach. Daher kam die Idee dann mit dem Personal Training, dass ich gesagt habe, okay, da haben die Leute Bock drauf, weil ansonsten würden sie nicht auf mich zukommen, ne? Und mir sagen, hey, das sind meine Probleme, wie kannst du mir meine Probleme lösen, weil nichts anderes mache ich. Ne? So ist das als Dienstleister, egal in welchem Gebiet, wir sind alle nur Problemlöser.
Das ich stimmt, löse, sollten wir wirklich genau. Sein. Ne?
Ja. Ja, und ich löse halt gesundheitliche Probleme und andere Leute lösen andere Probleme. Ne? Aber das merke ich auch von den Menschen, die hierher kommen. Die allermeisten wollen raus aus irgendeiner Art von Schmerz. Ja, und nicht hin zu dem klassischen I Make You Sexy Programm, sondern die haben wirklich körperliche Herausforderungen, Beschwerden und da wollen sie heraus. Sei es Schmerzen, Übergewicht, mentale Instabilität, ja, das sind alles so Themen.
Okay, warte mal, ich wollte nämlich vorhin schon sagen, also geht es hier gar nicht so sehr ums Abnehmen und jetzt sagst du doch Übergewicht. Also das spielt auch eine Rolle.
Ja, natürlich. Also ich bin niemand, der krasse Diäten verschreibt oder sagt, okay, wir müssen jetzt 5 Kilo runter. Das Erste, was ich den Menschen sage, die bei mir im Programm sind, ist, schmeiß deine Waage weg. Weil ich finde...
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Weil meine Erfahrung zeigt, dass vor allem Frauen sehr, sehr viel Selbstwertgefühl an dieser Zahl, die da unten an der Start auf der Waage steht, festmachen. Und das muss nicht sein, weil wenn du den Weg startest hin zu mehr Kraft und hin zu mehr Sport, dann wirst du am Anfang nicht so viel auf der Waage sehen. Das heißt, du könntest das Vertrauen in die Maßnahmen verlieren, die du eben genannt bekommst, um dein Ziel zu erreichen.
Und vor allem Muskelmasse wiegt ja noch mehr, ne? Das heißt, man kann sogar irgendwann mehr wiegen oder das Gewicht bleibt, ist dann aber weniger Fett, mehr Muskeln. Was mich an Waagen stört, ehrlich gesagt, ist, dass man schnell in die Kontrolle verfallen kann und dann vielleicht auch noch zu wenig isst und eins zum anderen führt und man dann irgendwie krank wird. Aber du hast ja auch von mentalen Themen gesprochen. Inwiefern spielt das eine Rolle?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass mentale und körperliche Kraft miteinander korrelieren. Das bedeutet, umso stärker dein Körper, desto stärker ist auch dein Geist. Und das merke ich hier auch jeden Tag. Das bedeutet, bei den meisten Trainierenden merkst du wirklich von Woche zu Woche nicht nur, dass sie eben an Stärke gewinnen und mehr Gewicht bewegen, sondern der Gesichtsausdruck allein schon verändert sich. Sie kommen mit einem strahlenden Lächeln hier rein, wo sie vorher eher auf den Boden geschaut haben. Die ganze Körpersprache ändert sich. Sie werden von unscheinbaren Menschen hin zu Menschen, die eine Ausstrahlung in einem Raum haben. Und das ist einfach was ein sehr, sehr großer Faktor ist, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir sehr leistungsorientiert sind und super viel immer mit unserem Job zu tun haben, dass wir den Kopf nicht mehr freikriegen und den Kopf nicht mehr mal ausschalten können und mal beim Sport einfach Gas geben können. Und das ist einer der Punkte, die hier eben stattfinden können, sag ich mal. Ne? Dass du musst dir keine Gedanken darüber machen, was du trainierst, wie du es trainierst, du musst einfach nur Gas geben. Und am Ende ist davon dein Kopf befreit und dein Körper entspannt. Und ja, somit steigt dann auch deine mentale Belastbarkeit. Du wirst stressresilienter. Das ist fast schon kitschig, wenn man darüber spricht, aber es ist so.
Auch so ein Trend, ne? Resilienz, was kann man dafür tun? Aber das ist tatsächlich wichtig. Ja. Gerade in solchen Zeiten, in denen wir jetzt leben, viele Menschen sehen nur noch Probleme. Das ist auch total verständlich. Aber das ist dann so ein Teufelskreis, in den man sich bewegt.
Ja, absolut. Irgendwann ist es eine Abwärtsspirale. Ne? Und aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen, durch eben mangelnde Bewegung, mangelndes Aktivitätsniveau, negative Stressoren im Umfeld, sei es Arbeit, sei es privat, was auch immer, gesundheitliche Probleme. Wenn man da dann nicht mal den Blick von außen vielleicht bekommt und ein paar Kleinigkeiten in seinem Alltag verändert, die wiederum Großes bewirken, ist es sehr schwierig, aus so einer Abwärtsspirale rauszukommen. Mhm. Aber jeder Mensch ist in der Lage, aus einer Abwärtsspirale eine Aufwärtsspirale zu machen. Wirklich jeder. Es müssen nur meistens unterschiedliche Dinge getan werden, aber es ist für jede Person realistisch und möglich.
Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, vor der Aufzeichnung hier, weil ich es auch mal gehört habe, dass es eben viel bringt, nicht mit dem Kopf anzufangen, also die Problemlösung quasi immer im Kopf zu suchen, sondern mit dem Körper. Dass quasi das, was man dem Körper Gutes tut, bewirkt, dass auch der Geist, der Kopf dann auch anders arbeitet und man die Dinge anders sieht, vielleicht auch etwas leichter und dementsprechend auch eher Lösungen für seine Probleme findet.
Wenn man zum Sport geht und zum Sport sich eben auch, ja, ich sag mal, den Arsch aufreißt, ne, und wirklich Gas gibt, dann kann man jeden Tag ein bisschen resetten und jeden Tag ein bisschen Urlaub für die Seele machen, indem man einfach während dieser körperlichen Aktivität dann eben zu diesem Reset kommt, für den man manchmal vielleicht sonst eine Woche Urlaub braucht.
Das heißt, du sagst immer Gas geben, Gas geben. Also es ist schon sehr wichtig, dass man sich sehr anstrengt.
Ja, also da gibt es auch so zwei Grundkompetenzen, finde ich, die man im Sport lernt. Das eine ist Effort, ne? Also wirklich auch sich durchzubeißen und trotz vermeintlich unüberwindbaren Hindernissen eben Gas gibt. Ja, das ist was man im Sport lernt. Auch wenn die Hantel vielleicht schwer erscheint, schaffe ich es trotzdem, sie nach oben und unten zu bewegen. Oder wenn beim Kampfsport der Gegner wirklich groß und stark ist, schaffst du es trotzdem durch deine Größe und deine Stärke, aber auch durch deine Technik, ihn zu besiegen. Ne, ist das so ein Skill Effort, der eben im Sport erlernbar und auf viele andere Lebensbereiche übertragbar ist. Und der zweite Skill ist Antifragilität. Fragilität ist klar, ne, Zerbrechlichkeit, davon eben das Gegenteil, dass man lernt, mit seinem Körper gewisse Widerstände auch durchbrechen zu können, ohne dass der Körper dabei kaputt geht. Dafür ist ein bestes Beispiel auf eine Holzbox hochspringen. So viele Menschen trauen sich nicht, 50 Zentimeter hoch auf eine Holzbox zu springen, weil sie Angst haben, dass sie danach sich, wer weiß was, tun. Nach 2 Wochen springt dir jeder auf diese Holzbox. Ja, also das ist nur sinnbildlich für eben Effort und für Antifragilität, was Kompetenzen sind, die man eben hier lernt und einen sehr, sehr großen Übertrag hat, haben auf Alltag.
Das ist ein bisschen wie bei kleinen Kindern, ne? Die so rumtoben und neue Sachen ausprobieren und dann bremst man sie nicht, lässt sie machen und dann haben sie ein Erfolgserlebnis und trauen sich wieder etwas zu.
Genau.
Haben mehr Glauben in sich selbst und wir Erwachsenen brauchen das weiterhin, ja, immer wieder.
Das beobachte ich richtig häufig, dass aufgrund von sich eingeschlichenen Glaubenssätzen gegenüber dem eigenen Handeln und Tun wir uns so viele Schranken in unserem Leben aufbauen, die wir gar nicht mehr hinterfragen, sondern die einfach da sind. Ne? Und da ist dann eben schön, dass man durch dem Ausbrechen der eigenen Komfortzone in gewissen Bereichen man diese Kompetenz auch wieder des Ausbrechens aus der Komfortzone sehr gut übertragen kann auf andere Lebensbereiche. Ne? Also wenn jemand häufig zum Fallschirmspringen geht, dann kann er sich wahrscheinlich auch sonst öfter mal aus seiner Komfortzone rausbewegen, weil das einfach gewohnt ist, in gewissen Situationen mal was Neues zu tun.
Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich ganz anders angefangen hast und dass der Kampfsport viel bei dir ausgelöst hat. Wie war das denn? Wie alt warst du, als du damit angefangen hast?
Ja, also das erste Mal mit Kampfsport angefangen habe ich in der Grundschule, oben im Westerwald in Alsbach. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber da haben wir gerungen, ne, im Dorfgemeinschaftshaus. Und damals haben wir schon den ein oder anderen Wettkampf auch gemacht. Ich wurde für 1-2 Mal Rheinland-Pfalz-Meister. Dann wurde aber leider der Ringerverein da oben geschlossen. Gab kein Angebot mehr und somit war damals dann das Kampfsportleben für mich beendet. Und dann bin ich irgendwann mit 18 nach Koblenz gezogen und habe dann hier in einer kleinen Kampfsportschule in der Stegemannstraße wieder mit dem Kampfsport angefangen. Da war ich 18, 19, auf jeden Fall so die Zeit. Und habe da dann, mein damaliger Mitbewohner hat gesagt, hey Linus, guck doch mal, da ist eine neue Kampfsportschule, komm, wir gehen da mal hin. Ich so, komm, wir gehen mal hin.
Ich merke gerade, sorry, du hast Linus gesagt. Ja, und ich sage die ganze Zeit Linus, sorry.
Das ist gar kein Problem.
Linus, okay.
Genau, wir sind dann da hingegangen zum Probetraining und ab dann waren wir jeden Tag da. Also das hat mich sofort gecatcht. Damals haben wir mit 2 Kampfsportarten zeitgleich angefangen. Wir haben zum einen Kickboxen gestartet, aber auch brasilianisches Jiu-Jitsu. Das ist diese Bodenkampfsportart, die ich jetzt auch schon immer noch mache. Ab dem ersten Probetraining haben wir da auch mit den Fortgeschrittenen zusammen trainiert, sodass wir direkt eine Stufe hochgestuft worden sind, weil die Gruppe halt noch so klein war. Nicht, weil wir so gut waren, sondern weil wir keine Anfänger.
Egal, man lernt dann besser, ne?
Voll. Ne? Also umso kälter das Wasser, desto schneller lernst du zu schwimmen, ist immer so meine Devise. Und bin da hingekommen, einfach da geblieben. Ja, dann viele Jahre da in dieser Kampfsportschule agiert, habe mit dem Kickboxen und mit dem Jiu-Jitsu weitergemacht, habe dann relativ schnell angefangen zu kämpfen auch, weil das einfach mein Ziel war. Ich wollte als Wettkämpfer erfolgreich sein, habe dann irgendwann im Kickboxen als erstes den deutschen Meistertitel bekommen, das war 2015, und habe dann im Jiu-Jitsu 2014, 15 und 16 in verschiedenen Gewichtsklassen den deutschen Meistertitel für mich holen können.
Wow.
Habe dann auch nicht aufgehört, hab weitergemacht, hab ein paar Profikämpfe gemacht, ne, und somit hat sich das für mich auch sehr schnell sehr gut entwickelt. Ich habe Spaß gehabt, mein Körper hat irgendwann gesagt, hey, mach mal langsam. Bedeutet, ich habe meine Ellenbogen nicht mehr so gut bewegen können, wodurch ich dann zu einem MRT musste. Und mein Radiologe hat mich angeguckt, hat gesagt, ja, Linus, du bist jetzt 23. So schlimme Ellenbogen habe ich mal bei einem Hufschmied gesehen, der sein Leben lang Stahl geschlagen hat.
Oh Gott.
Ja, das war dann ein bisschen ernüchternd. Das Resultat war, dass ich beim Kickboxen aufgehört habe. Ja, ist nicht dazu gekommen, weil der Sport so hart ist, sondern einfach, weil ich eine genetische Disposition habe, dass ich meine Knie und meine Ellenbogen nicht im vollen Radius bewegen kann und aufgrund von Schlägen auf die Deckung dann eben sich kleine Knochenablösungen in den Ellenbogen ergeben haben. Und dadurch musste ich das Kickboxen, die Handschuhe an den Nagel hängen.
Wusstest du von der Disposition schon früher oder erst durch diese MRT-Geschichte?
Ja, ich wusste natürlich schon immer was davon, weil ich konnte mir noch nie mit meinen Fingern auf die Schulter greifen.
Ach so.
Also ich kann meine Ellenbogen nicht mehr als 95 Grad beugen. Das können alle, ich kann es nicht. Und ich wusste aber nicht, was das für einen Effekt für mich hat.
Aber hattest du deshalb schon als Kind mit Physiotherapie zu tun oder gar nicht?
Gar nichts. Das war, okay. Ich hab die Einschränkungen, aber die hat mich noch nie betroffen im Alltag. Mhm. Ne? Also ich sag mal, wenn mir meine rechte Schulter kratzt, dann kratze ich mich halt mit links und nicht mit rechts.
Ja, okay.
Man entwickelt so Kompensationen, die ich habe Kompensationen entwickelt, die für mich normal waren und habe da auch nie drüber nachgedacht. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es war ein Moment beim Einkaufen, ich habe meine Tragetüte getragen und mir hat ein stechender Schmerz in den Ellenbogen geschlagen, dass ich alles fallen lassen musste. Am Ende haben sich dann in meinem Ellenbogengelenk kleine Knochensplitter gebildet, die dann im Gelenk rumgeschwirrt sind.
Oh.
Ja, die haben sich dann manchmal verkeilt, manchmal nicht, manchmal waren sie gut, manchmal waren sie schlecht. Ende vom Lied war, ich wurde operiert, ich habe eine Arthroskopie bekommen, nennt sich das. Ich habe kleine Schnitte in den Ellenbogen bekommen, wo sie dann mit einer Sonde rein sind, haben die Knochensplitter rausgeholt und dann habe ich auch aufgehört beim Kickboxen, ne, weil es einfach sehr unkontrolliert ist, diese Schläge gegen die Deckung. Auch wieder mein Radiologe hat gesagt, ja, lass dir lieber ins Gesicht schlagen, als weiter auf die Deckung. Ich hatte auch keinen Bock drauf.
Ja.
Deswegen habe ich dann gesagt, okay, das, was ich nicht kontrollieren kann, das lasse ich weg. Einfach im Sinne meiner Gesundheit, weil das, was ich predige, muss ich auch leben, finde ich. Und somit bin ich dann ja beim Jiu-Jitsu geblieben, beim Kickboxen nicht mehr.
Mhm.
Und ja, habe da auch noch weiter Wettkämpfe eben gemacht bis 2018, glaube ich, genau. Dann habe ich letztes Jahr nochmal einen gemacht, einen kleinen. Und jetzt werde ich tatsächlich nächste Woche wieder kämpfen. Aber so lange, also ich habe jetzt viele Jahre weniger gekämpft. Früher war ich jedes Wochenende unterwegs und jetzt dann langsam wieder einsteigen.
Ja. Als die Geschichte mit den Ellenbogen kam, da warst du schon in der Physiotherapie tätig oder nicht?
Ja, da war ich schon in der Ausbildung. In der Ausbildung war ich schon tätig. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, was da in meinem Ellenbogen passiert und habe dann mit der Beendigung der Ausbildung mich operieren lassen, sodass ich dann quasi nach der OP ins Berufsleben gestartet bin.
Ja, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, in die Physiotherapie zu gehen?
Wegen anderen Verletzungen. Also was heißt Verletzung?
Also der Sport war dran schon.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist ja häufig so, die meisten Physiotherapeutinnen und Therapeuten werden auch zu Therapeuten, weil sie irgendwann mal die Kompetenz von guten Therapeuten eben gespürt haben. Ja, bei mir war das auch ein Trainingskollege, der ein guter Therapeut war oder ist. Und der hat mir bei kleineren Blessuren immer sehr schnell helfen können. Und somit habe ich einfach schnell gemerkt, damals war ich ja, also bevor ich mit der Physiotherapie angefangen habe, war ich ja noch als Mediengestalter in der Ausbildung und habe dann so schnell gemerkt, dass ich wirklich einfach runter wollte von diesem Bürostuhl und ran an den Menschen, weil ich einfach mit echten Menschen interagieren wollte und nicht so viel mit PCs. Mache ich zwar jetzt heute wieder, aber das ist was anderes.
Ja, als Unternehmer kommst du nicht drum rum.
Genau. Ne? Also ich bin schon die meiste Zeit am Menschen, mit Menschen, muss natürlich auch strategische Entscheidungen treffen, unternehmerisches Handeln haben, aber bei weitem nicht. Also ich bin auch mehr im Fulfillment hier als in der Strategie.
Ja, das heißt, da hattest du die OP hinter dir, hast die Ausbildung beendet, den Sport immer weiter gemacht und kämpfst jetzt auch. Was gibt dir der Sport, der Kampfsport?
Boah, also ich glaube, das würde den Rahmen vom Podcast sprengen, wenn ich das alles bis ins Detail beschreiben würde. Also ich sage das schon immer mit wirklich emotionaler Stimme, weil dieser Sport hat mir alles in meinem Leben gegeben, was ich heute habe. Ohne den Sport wäre ich nicht zur Physiotherapie gekommen. Ohne den Sport wäre ich nicht zu den Freunden gekommen, die ich jetzt habe. Ohne den Freund wäre ich nicht zu dem Laden gekommen, den ich hier habe. Das ist schon wirklich eine besondere Love Story zwischen mir und Jiu-Jitsu, so kann man schon sagen. aber vor allem hatte mich eben so gewisse Learnings gebracht, die ich auch wieder in meinen Alltag übertragen konnte. Mhm. Also wenn du anfängst zu trainieren, bist du erstmal der Schlechteste auf der Matte, weil du kommst halt zum Probetraining, hast es noch nie gemacht, kommst dahin, da sind nur Leute, die sind besser als du. Ja, das heißt, es ist vollkommen normal, sich dort auch, ich sag mal, unterzuordnen, ne, und andere Leute um Hilfe zu bitten, von anderen Leuten zu lernen, die erfahrener sind als man selbst. und man kriegt gerade in einem Kampfsport, in dem es darum geht, jemand anderen zur Aufgabe zu zwingen, also das bedeutet im brasilianischen Jiu-Jitsu geht es darum, Gelenkhebel oder Würgegriffe zu machen, sodass der andere so viel Schmerzen hat, dass er abklopft.
Na, das klingt aber nicht so toll.
Das klingt nicht so toll, ist aber mit, also man sagt doch, es ist the gentle art, also ne, es hört sich immer wesentlich rabiater an, als es ist, aber ne, wenn du in so einen Sport einsteigst, bist du immer nur am Abklopfen. Alle Minute klopfst du ab, weil du dem anderen sagst, hey, du hast mich gerade besiegt. Du hast mich gerade besiegt. Du hast mich gerade besiegt.
Man tritt ja auch gegen Freunde an, ne?
Ja, im Training nicht. Also, ne, das ist auch immer mir sehr, sehr wichtig in der Kommunikation hier auf der Matte. Hier wird nicht gekämpft, sondern trainiert. Gekämpft wird dann im Wettkampf. Ne, sondern hier trainieren wir miteinander, aber wir kämpfen nicht gegeneinander. Auch wenn es natürlich dem echten Kampf sehr nah ist. Ne? Mhm. Aber ich finde allein schon vom Mindset her zu sagen, dass du bist mein Trainingspartner und nicht mein Trainingsgegner, macht ganz, ganz viel auch für die Beziehung zu den anderen.
Total, ja.
Und wir sagen auch immer, seid dankbar für die Trainingspartner, die ihr habt, weil ohne die könntet ihr euch nicht weiterentwickeln, verletzt sie nicht, seid lieb zu denen, ne, habt euch lieb, weil wenn ihr keine Trainingspartner habt, könnt ihr nicht trainieren. Das ist anders als beim Dart oder wann auch, wo auch immer.
Aber wenn man dann doch im Kampf gegeneinander antritt, dann tritt man auch schon mal gegen einen Freund an, oder?
Ist mir jetzt so noch nicht passiert.
Ach so, okay.
Es ist schon so, dass du natürlich, also die Jiu-Jitsu-Bubble in Deutschland wächst zwar, ist aber nicht riesig. Das bedeutet, wenn du ein gewisses Niveau hast und in einer gewissen Gewichtsklasse unterwegs bist, siehst du immer die gleichen Leute und kämpfst auch immer irgendwann gegen die gleichen Leute. Das bedeutet, man lernt sich schon auch kennen. Und gerade im Kampfsport, anders als zum Beispiel beim Fußball oder beim Handball oder wo auch immer, immer wenn ich gekämpft habe, bin ich danach zu meinem Gegner hin und habe mich bedankt. Ne? Entweder, egal ob ich gewonnen oder verloren habe. Ne? Wenn ich gewonnen habe, war ich natürlich froh für den Sieg. Wenn ich verloren habe, war ich froh über das Learning, was ich bekommen habe. War ich froh darüber, dass mein Gegner mir meine Schwachstelle aufgezeigt hat. Ne? Also ich habe fast alle Gegner, gegen die ich gekämpft habe, irgendwie in meiner Instagram-Liste drin. Und man bleibt in Kontakt, man trifft sich danach mal zum Training. Das ist ein sehr respektvolles Miteinander im Jiu-Jitsu.
Ja, jetzt gibt es aber bestimmt Leute, die denken, okay, Kampfsport, Kampf anderen wehtun. Muss es einem also Spaß machen, anderen weh zu tun oder worum geht es da?
Es geht ja um den Austausch von sportlichen Techniken. Ja, das bedeutet, auch wenn das Ziel der Technik der Tap-Out, also das Abklopfen ist, heißt es ja nicht, dass mein Ziel es ist, dir weh zu tun, sondern mein Ziel ist es, dass meine Strategie mit der Technik und meinen konditionellen Voraussetzungen, die ich habe, besser sind als deine. Das Abklopfen ist das Ergebnis, aber das Ziel ist nicht, dir weh zu tun, sondern einfach nur die bessere Technik mit dem besseren Krafteinsatz, mit dem besseren Timing an vielleicht einem besseren Tag zu machen. Ne? Also wie beim Fußball auch, ist ja ganz viel Strategie. Und ich würde fast behaupten, dass es beim Fußball mehr Verletzungen gibt als beim Jiu-Jitsu.
Hat dir der Sport schon mal irgendwo draußen in freier Wildbahn sozusagen geholfen? Selbstverteidigung oder irgendwas in dem
Bereich? Ja, also ich habe viele Jahre im Circus Maximus an der Tür gearbeitet und habe da auch natürlich in Situationen agieren müssen. Und da muss ich sagen, ist es so, dass mir das Jiu-Jitsu viel, viel mehr geholfen hat als das Kickboxen, weil ich in der Lage bin, jemanden zu kontrollieren und zu fixieren, ohne ihm ins Gesicht zu schlagen. Das heißt, sowohl ich habe weniger Schaden, als auch die kontrollierte Person hat viel, viel weniger Schaden. Und dazu kam es auch schon das ein oder andere Mal, selbst, ich sag mal, in der freien Wildbahn, ne, wenn es irgendwo zu Streit gekommen ist, kannst du als Kampfsportler im Jiu-Jitsu einfach agieren durch deine Ausstrahlung, durch dein Selbstbewusstsein, aber auch durch deine Stärke und deine Technik und musst eben niemanden ins Gesicht schlagen.
Ein Griff woanders hin.
Genau, ein Griff, eine Kontrolle, ein Clinch. Mhm. Du bringst jemanden zu Boden, hältst ihn da und sagst, hey, überleg dir das nochmal gerade, war eine blöde Idee, ohne dass du deine Hand und sein Gesicht irgendwie in eine Konfliktsituation bringen musst.
Okay. Das heißt, mit dem Sport willst du weitermachen?
Ja, also am liebsten so lange, wie ich kann. Mhm. Ne? Mir fällt gerade kein Grund ein, es sei denn, ich verletze mich irgendwie, dass ich damit aufhöre. Wir haben auch jetzt hier wirklich ein Mega-Team, beziehungsweise das Team von meinem Freund Julius. Urobo Jiu-Jitsu ist jetzt hier mittlerweile auf Also wir sind fast 100 Leute in der WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele davon angemeldet sind. Wir haben jeden Tag 20 bis 30 Leute, aktive Sportler auf der Matte. Wir fahren jetzt nächste Woche auf einen Wettkampf mit 16 kämpfenden Athleten. Oh. Wir haben ein Team, oder er hat ein Team aufgebaut, was es so zwischen Köln und Frankfurt nicht gibt. Wir sind 4 Schwarzgurte. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes, was hier entstanden ist. Neben den Key Facts natürlich, wie viele Menschen wir sind, ist es auch einfach eine coole Gruppe aus coolen Leuten. Wir haben jeden Tag Spaß miteinander, lernen sehr viel voneinander, übereinander. Es ist wirklich jeden Tag eine Bereicherung.
Also quasi ein Team, das Koblenz vertritt, kann man das so sagen?
Ja, genau. Ne? Also wir haben ja mehrere Jiu-Jitsu-Schulen, aber das ist das einzige Team, was wirklich so groß ist, mit so vielen ambitionierten Wettkämpfern, mit so vielen Schwarzgurten auch. Ne? Das ist sehr selten. Mhm. Im Jiu-Jitsu ist es auch anders als in anderen Kampfsportarten. Du brauchst 10 Jahre ungefähr bis zu deinem Schwarzgurt.
Oh, ja, das ist lang.
Genau, sodass den anderen Schwarzgurt kennst du ja auch, der Andi, ne, der Andreas Durst. Shoutout an dich. Ne, und der hat auch schon viele, viele Jahre da auf dem Buckel in dem Sport. Wir haben auch schon sehr, sehr viel gemeinsam mit und durchgemacht.
Ja, Andi war auch total dafür, dass du in den Podcast kommst.
Ja, ich erinnere mich dran, ja, genau. Ne? Und ja, so ist hier wirklich mit dem Robo-Team wirklich ein sehr, sehr einmaliges Jiu-Jitsu-Team.
Ja, klingt gut. Trainiert ihr auch manchmal hier?
Ja, jeden Tag. Also das ist quasi ein Team im Team. Also der Julius hat sich bei mir hier mit seinem Jiu-Jitsu-Team eingemietet. Und so hat er quasi sein eigenes Gym bei mir im Gym. Und wir waren vorher in Neuwied, waren jahrelang in Neuwied und haben dann aber, ja, wie wir sagen, zusammengebracht, was zusammengehört. Haben dann eben die beiden Studios miteinander verbunden und somit haben wir jetzt so viele Leute hier auf der Matte.
Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass dich der Kampfsport auch verändert hat und dir viel fürs Leben gegeben hat. Auch einen Blick vielleicht aufs Leben, wie man da durchgeht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war in meiner Jugend, wie soll ich sagen, eher ein auffälliger Jugendlicher, immer in Konflikt mit Autoritäten und so. Und als ich dann mit dem Kampfsport angefangen habe, hat sich das Ganze total geändert. Ich bin wesentlich ruhiger, ausgeglichener, gelassener geworden, was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass ich einfach ausgeglichen bin. Ne? Ich mache jeden Tag oder jede Woche irgendwie 10 Einheiten, wovon halt 6 Kampfsport sind und der Rest ist Kraftsport, wodurch ich natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit körperlich habe, aber vor allem auch mental. Das heißt, im Kampfsport wirst du immer wieder in Situationen gebracht, wo du vermeintlich keinen Ausweg siehst. Du wirst irgendwie auf dem Boden kontrolliert, da liegt jemand auf dir, der wiegt mindestens genauso viel wie du oder sogar mehr und nutzt all seine Kraft, alles, was er zur Verfügung hat, um dich zu kontrollieren und du musst da raus. Und dir tut es überall weh, weil er irgendwie sein Knie auf deiner Brust hat und dann greift er noch deinen Anzug und du merkst irgendwie, dass dein Kopf sich so langsam denkt, jetzt kannst du eigentlich abklopfen. Aber du lernst eben diesen Skill von Effort, ne, dich da dann trotzdem durchzubeißen und trotzdem zu sagen, ich weiß eigentlich, was ich machen muss, um da rauszukommen. Ich darf das aber in dem Moment, wo ich unter Druck gesetzt werde, nicht vergessen. Ne, und somit ist ein Skill wirklich, den ich durch das Kämpfen gelernt habe, sich seines Handelns bewusst zu sein und auch nicht zu vergessen, was man alles kann. Und auch wenn man gerade irgendwie in einer misslichen Situation ist, dass wenn man die Dinge, die man kann und die Dinge, auf die man vertraut, auch wirklich anwendet, dass man meistens da rauskommt und sich dann auch wieder nach oben kämpfen kann, ne? Und dann trotzdem als Sieger aus dem Kampf herauskommen kann, wenn man eben nicht aufgibt.
Auch so ein bisschen aus dem Chaos.
Ja, voll. Also gerade beim Bodenkampf gibt es häufig sehr dynamische Auseinandersetzungen. Ne? Das heißt, man ist man kann sich das bildlich vorstellen wie 2 Erwachsene, die halt über den Boden rumrangeln. Ja? Das ist eine sehr dynamische Situation und da dann trotzdem noch die Technik, die man eben mal gelernt hat, abzurufen und aus dem Chaos wieder eine kontrollierte Situation und Position zu schaffen, ist dann eben auch ein Skill, der auch auf den Alltag übertragbar ist. Ne? Wie oft befinden wir uns in Lebensabschnitten, wo wir das Gefühl haben, nichts mehr kontrollieren zu können. Wir sind gar nicht mehr am Agieren, nur noch am Reagieren und müssen irgendwie schauen, dass wir den einen Brand nach dem anderen löschen. Aber dann ist es eben wichtig zu wissen, wie man diese Brände löscht und einen klaren und kühlen Kopf zu bewahren und da dann ja trotzdem noch mit dem gewissen Skillset agiert und nicht mehr nur noch reagiert. Tatami, bleib da liegen.
Die brave Hündin, die hier mit im Raum ist.
Die ist echt super. Leg dich hin.
Oh, total lieb.
Ja. Einmal schnipsen, schon liegt sie.
Du hast total viele Tattoos.
Ja, die sind über die Jahre so dazugekommen. Angefangen mit 18 damals. Also ich komme oben aus dem Westerwald. Da oben sind nicht so viele Menschen tätowiert. war trotzdem eine schöne Zeit. Aber ja, ich kam hier runter, ne, Koblenz. Wenn man aus dem Westerwald vom Bauernhof kommt, ist das hier das Manhattan in Rheinland-Pfalz. Ja. Dann war alles neu, alles aufregend und natürlich habe ich dann auch vieles mitgenommen. Unter anderem angefangen eben mit den Tattoos. Und ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr und letztes Jahr kein neues bekommen.
Oh.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ich habe auf jeden Fall Lust, auch weiterzumachen. Ich habe noch Platz, aber...
Du hast noch Platz.
Ich habe noch Platz an den Armen und an der Brust, nicht mehr viel, aber die Beine, der Rücken, ja, da ist noch Platz.
Hat das denn eine tiefere Bedeutung?
Am Anfang, als ich damit angefangen habe, war ich, wie das so ist, habe ich mir gedacht, jedes Tattoo, das ich habe, muss irgendwie einen tieferen Sinn haben, muss eine Bedeutung haben, muss ein Sinnbild sein für irgendwas. Heute soll es einfach nur schön sein. Ne? Also ich habe mein erstes Tattoo ist so richtig klischee-mäßig. Das ist mittlerweile auch schon, ist schon was drüber gecovert worden. So ein Unendlichkeitszeichen mit meinem Geburtsdatum darunter als Sinnbild für das unendliche Leben. Am Ende wollte ich einfach nur irgendein erstes Tattoo haben und hat dann auch echt nicht mehr zu dem gepasst, was jetzt sonst so auf dem Arm ist. Deswegen ist das Unendlichkeitszeichen jetzt die Haarpracht einer Geisha. Ne, Respekt da an den Tätowierer Alex, der das gut gemacht hat. Aber ja, mittlerweile sind die Tattoos, die ich mir mache, haben ganz wenig irgendwie Story oder Tiefgrund, sind meistens schön. Ich habe eins hier an meiner Hand. Hier, das ist aus Französisch-Polynesien, aus Morea bei Tahiti. Das hat, würde ich sagen, den größten Tiefgrund, weil ich das mit meinem Papa gemeinsam damals habe machen lassen, als ich ihn auf seiner Weltumsegnung besucht habe. Und die einzelnen Elemente, die dort zu sehen sind, sind symbolisch für die Geschichte, die ich ihm erzählt habe, warum ich überhaupt auf dieser Insel gelandet bin. Also, und so hat der Tätowierer dann eben, ich trage das jetzt mittlerweile nicht mehr so auf die Kette, wie er es mir damals erklärt hat. Okay. Bitte frag mich nicht.
Aber es hat eine Story.
Aber es hat eine Story, genau.
Ne? Aber dein Vater hat nicht das gleiche Tattoo.
Er hat ein anderes.
Ne? Ah, okay. Aber auch.
Mhm. Genau, der hat auch eins, auch eben aus Morea, aber auf der Schulter und nicht auf der Hand.
Mhm.
Ja.
Also eigentlich Kunst am Körper sozusagen.
Ja, genau. Also, es gibt ja viele Menschen, die einfach ja Lust auf Ästhetik haben und sich für Kunst begeistern können.
Ja.
Und ob das jetzt Piercings sind, ob das eine Frisur ist, da bin ich raus. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, mit den Tattoos, das wird schon noch was. Ne? Wenn ich schon nicht irgendwie eine extrovertierte Frisur haben kann, dann gucke ich, dass ich das irgendwie mit den Tattoos wieder irgendwie noch ein bisschen ausleben kann. Nee, aber es ist einfach also Sinn für Ästhetik und Sinn für Kunst, würde ich sagen. Ne? Das sind so Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, wenn man seinen Körper ja von Künstlern verewigen lassen kann. Weil Tattoo-Künstler sind ja wirklich wahre Künstler und nicht einfach nur irgendwie irgendwelche Leute, die einfach ein bisschen was rumstechen. Ne? Sondern es ist wirklich Körperkunst. Es gibt auch Tattoo-Stile, die da ein bisschen tiefer gehen in diese philosophische, tiefgründige Richtung. Es gibt auch Tattoo-Künstler, die das sehr, sehr stark machen, die sich erstmal sehr stark mit dir in der Persönlichkeit, mit deiner Geschichte auseinandersetzen, so ähnlich wie das an der Hand war. Ne? Aber da gibt es eben auch die Menschen, wie ich es bin, wie es viele sind, die sagen, hey, ich trage das einfach wie ein Accessoire. Also wie einen schönen Pullover, den ich mir kaufe oder eine schöne Tasche oder eine schöne Uhr.
Bloß das, was dann bleibt. Ne?
Genau,
das
richtig. Ist der Unterschied, ne? Und natürlich gibt es auch Tattoos an meinem Körper, die ich mir heute vielleicht nicht mehr stechen lassen würde, so wie sie sind oder überhaupt. Aber es passt dann einfach zu der Zeit, in der ich da gelebt habe. Und es sind jetzt keine Totalausfälle dabei, ne? Es ist nichts irgendwie Grenzwertiges oder so, sondern einfach, dass sich mein Sinn für Ästhetik natürlich auch verändert. Ne?
Ja, klar.
Das ist ja auch normal. Guck dir jetzt mal an, wie Bilder von dir vor 10 Jahren, der Kleidungsstil hat sich auch verändert. Ne? So ist es natürlich auch mit Körperbildern. Aber trotzdem stehe ich dazu und denke immer mit einem Lachen zurück auf die Zeit von damals, weil das ist direkt wie so ein Vergangenheitsanker, ne? Ja. in diese Zeit.
Mhm. Und du sagst Körperbilder und dann muss ich direkt an die Wand schauen, weil hier nämlich 2 Poster hängen. Ja, auch von Körpern, ne? Allerdings ganz anders.
Ja, genau. Das sind 2 Plakate aus der Physioschule, wo ich früher unterrichtet habe. Da haben wir alte Plakate abgehangen und neue aufgehangen und die sollten auf den Müll. Und das sind quasi 2 Körper oder ein Körper, einmal von vorne, einmal von hinten, ohne Haut, mit all seinen Muskeln. An denen habe ich früher während der Ausbildung gelernt.
Mhm.
Als Physio musst du jeden Muskel, den du da siehst, kennen, mit Namen, mit Ursprung, wo kommt er her, Ansatz, wo geht er hin und was ist die Funktion von diesem Muskel.
Würdest du sagen, dass du angekommen bist?
Nein, ich habe sehr große Visionen von dem, was ich erreichen möchte in meinem Leben, sowohl unternehmerisch als aber auch sportlich noch, aber auch was so ja, die Hilfe von mir an andere angeht. Das bedeutet, angekommen bin ich noch lange nicht. Ich möchte ja mit Helio, mit dem Studio, möchte ich auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade 30, also ich habe noch viele Jahre vor mir, wo ich Helio noch zu etwas noch Größerem machen können. Da möchte ich auf jeden Fall noch deutlich wachsen. Nicht nur aus einem rein monetären Grund, sondern einfach, weil ich merke, wie groß die Hilfe ist, die ich Menschen geben kann, was ich für einen großen Einfluss auf die Lebensqualität und die Lebensquantität von Menschen habe. Und ich möchte das mit so vielen Menschen wie möglich teilen und diese Hilfe so vielen Menschen wie möglich anbieten können. Und deswegen habe ich eben auch vor, Helio noch deutlich zu expandieren, einfach aus Gründen des Hilfeanbietens. Dass alle Leute, die wollen, auch hierher kommen können.
Für wen ist das etwas und für wen eher nicht?
Also ich sage immer, nicht alle brauchen es, aber jeder kann es gebrauchen. Ne? Also niemand muss, aber alle sollten. Ich bin bei allen Menschen in der Lage, den Körper zum Positiven zu verändern. Ne? Einfach aufgrund von ganz, ganz kleinen Dingen, die man im Alltag verändern kann, die einen großen Effekt haben. Und
das heißt, es geht einfach nicht nur um das Training hier, sondern auch etwas, das man im Alltag umsetzen kann.
Ja, 100%. Also die 3 Bereiche, denen wir uns hier immer widmen, ist Bewegung, Ernährung und Erholung. Und diese 3 Bereiche, wie du dich bewegst, wie du dich ernährst und wie du dich erholst, haben Einfluss auf deine Körperform, deine Körperfunktion und auf deine Gesundheit. Die Bewegung spielt sich hier ab. Das bedeutet, du machst Krafttraining, du machst Ausdauertraining, Beweglichkeitstraining, was es alles gibt.
Mhm.
Aber die Ernährung, die machst du zu Hause. Da kriegst du nur eben klare Do's und Don'ts von uns, die sodass du einen Ernährungsstil entwickeln kannst, der sich nicht wie eine Diät anfühlt, sondern der dich kulinarisch erfüllt, der sich an deinen gesundheitlichen Zielen orientiert und der in deinen Alltag integrierbar ist. Und eben auch ja, ein Stressmanagement-Programm mit einem Stresscoaching und den ganzen Sachen, die da dazugehören, dass du gut schläfst, dass du dich gut ausholst, dass du ausdrücklichen bist und ein aktives Energiemanagement hast.
Mhm.
Und das sind alles Dinge, die du aber eben selber machen musst. Ne? Das heißt,
ja, das klingt aber trotzdem sehr vielversprechend.
Ja, das ist der Grund, warum das Ganze so gut funktioniert. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mit dir sprechen zu können und mal so ein bisschen über mein Leben quatschen zu können. Ich hoffe, ja, euch da draußen hat das Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der oder die eine oder andere sich im Zuge dessen mal bei Helio Fitness in Koblenz meldet.
Ihr wisst Bescheid. Okay, alles klar. Danke, Leides.
Sehr gerne.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.